Kurz und würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Kurz und würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Mit mir im Studio ist heute wie immer Nina Müller.
Hallo.
Und wir haben einen Gast mit dabei, und zwar den Jan Abt.
Ja, hallo, freut mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Genau, Jan, du bist vom DIFU, und für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht das DIFU noch nicht kennen, diesen Zustand können wir natürlich nicht so stehen lassen. Was ist denn das DIFU, was machst du da? Erzähl mir ein bisschen was.
Also das können wir auf jeden Fall nicht so stehen lassen. DIFU, Deutsches Institut für Urbanistik, und jetzt zitiere ich quasi aus der Marketingbroschüre, das größte Stadtforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum. Also das ist so die offizielle Beschreibung. Sagt auch so ein bisschen, was wir machen. Wir machen Stadtforschung. Wir sind getragen dann über ein bisschen Umwege vom Deutschen Städtetag. Und das ist auch unsere Ausrichtung. Wir sind für deutsche Kommunen da, unterstützen sie bei allen Themen, die Kommunen im Herzen bewegen, sei es Wirtschaft und Finanzen, sei es soziale Fragen, sei es Städtebau, sei es Verkehr, Mobilität, Klimaschutz oder eben auch Smart City. Das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen, und wir forschen und begleiten, wir bilden fort und versuchen einfach, die kommunale Planung, kommunale Aufgaben gemeinsam besser zu machen.
Und was ist so deine Spezialisierung da drin? Was machst du so? Was hast du so gelernt? Also wir wissen, dass es zwischen was habe ich gelernt und was mache ich jetzt so manchmal eine große Schere gibt.
Also von meinem Hintergrund und von meinem Herzen bin ich Stadtplaner.
Mhm.
Und Stadtplaner sind so, ja, Schweizer Taschenmesser. Manche sagen auch, wir sind Universaldilettanten, wir können alles
nicht
richtig.
Ich dachte Genies. Nee,
genau,
wir
das
können
ist
alles und gar nichts.
Nach Sichtweise. So. Wir sind total flexibel, themenflexibel. So, und so zeigt sich auch mein Werdegang. Ich habe viel gearbeitet zum Thema urbane Sicherheit. Also da geht es um Furchtempfinden im öffentlichen Raum, zum Thema Angsträume, zum Thema städtebauliche Kriminalprävention. Ich habe genauso gearbeitet zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadtentwicklung. Ich habe viel zum Thema Governance, Koproduktion mit Bürgerinnen und Bürgern Stadtentwicklung gemeinsam betreiben gemacht. Und eben jetzt auch das Thema Digitalisierung in der Stadtentwicklung. Das wirkt so wie ein Potpourri, aber es geht eben immer um Stadt und Stadtentwicklung. Das ist das Gemeinsame, das ist die Basis, und das ist auch mein Blick auf das Ganze.
Ja, immer, also auch was du so erzählst, immer so, wie der öffentliche Raum genutzt wird, ne? Und wie man ihn auch formen kann, sodass vielleicht auch die verschiedenen Gruppen sich darin auch wohlfühlen und gut miteinander auch können. Das ist, ja.
Ja, es geht auf jeden Fall um den öffentlichen Raum. Das ist sozusagen das Wohnzimmer von Stadt.
Ja.
Aber es geht um diesen ganzen Organismus. Ich sage immer gerne Organismus Stadt, weil sich Stadt einfach entwickelt. Wenn man irgendwie ein bisschen in der so Entwicklungsperspektive guckt, dann ist das klar, ist das steinerner Raum erstmal. Aber der bewegt sich, der lebt, der verändert sich andauernd. Und für uns ist eben die Frage, wie kann man das versuchen, in Bahnen zu lenken, die zu was Besserem führen. Und das ist die Hoffnung, die ich bisher nicht aufgegeben habe und für die wir Tag für Tag arbeiten.
Super. Du kommst, wenn du ja sagst, du kommst eigentlich aus der Stadtplanung und so, das ist ja jetzt erstmal, ursprünglich fand ich, war das so auch viel Papierjob, so, ne? Zeichnen auf Papier, Dinge lesen, viel Bücher wälzen, keine Ahnung, und dann rausgehen und ja, Exkursionen und sonst irgendwas machen. Aber jetzt sind wir inzwischen in der Smart City angekommen, Verwaltungsdigitalisierung, Smart Region und diese Buzzwords, und du bewegst dich da ja auch schon ein paar Jahre drin. Hat sich dein Blick auf Stadtplanung, Stadtentwicklung, Städte, Kommunen verändert dadurch? Oder wie stehst du da in der Genese zu diesem Begriff Smart City, Smart Region?
Dieser Smart City-Begriff, ich stand mit dem lange auf Kriegsfuß. Ich habe ihn dann irgendwann akzeptiert als ein Hilfsbegriff, um diesen ganzen Wandelprozess irgendwie einen Namen zu geben. Dieses Thema, gerade dieses Thema Daten, ist für die Stadtentwicklung schon immer ein wichtiges Thema. Also muss irgendwie Bescheid wissen, wie ist es vor Ort, wie verändert sich es, wie hat sich es verändert, um dann eben auch zu sagen, wie gehe ich denn am besten vor, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Dieses Thema Daten und Wissen über die Situation war schon immer wichtig. Und das hat aber jetzt gerade durch das Thema Digitalisierung und Smart City nochmal einen ganz anderen Drive bekommen. So, und einen viel komplexeren Blick auf das Ganze. Das, finde ich, verändert nachhaltig dieses Thema Planung, weil wir andere Möglichkeiten haben, andere Chancen auch haben. Und die ganze Planungshistorie Deutschlands hat ja auch so aus den 60ern schon mal der Gedanke gehabt, wenn wir nur genug wissen, dann können wir den großen Masterplan machen und alles wird gut. So, das ist damals an der Komplexität gescheitert, dass niemand mit so vielen Datenmengen umgehen könnte. Jetzt haben wir die technischen Möglichkeiten, die immer näher kommen, und ich frage mich, okay, wie kriegen wir das jetzt aber auch wirklich so hin? Ja, wie kommen wir aus diesen vielen Daten, aus diesen vielen Informationen tatsächlich am Schluss zu besserer Planung? Das ist noch eine Hoffnung, die, ja, an vielen Stellen finde ich sie noch als Hoffnung sehr formuliert, und ich bin nur noch auf der Suche nach den guten Beispielen, wo ich sagen kann, okay, es zahlt sich auch tatsächlich aus, in was denn das
ja. Du hast gerade das Wort Chance verwendet. Was sind denn aus deiner Erfahrung jetzt, du beschäftigst dich ja jetzt schon eine Weile damit, ne? Spätestens seit auch das Förderprogramm vom Bundesbauministerium aufgesetzt wurde für die Modellprojekte Smart Cities. Was sind denn die Chancen, wir fangen mal so an, die eigentlich am meisten genutzt werden aktuell schon, die Digitalisierung mit sich bringt von Kommunen?
Ich glaube, man muss hier auf zwei Ebenen trennen. Das eine ist das, was so tatsächlich technisch oder informationell passiert. Und das andere ist, was gleichzeitig im Arbeiten passiert. Also die Art des Zusammenarbeitens. Also dieses, wenn wir immer sagen, okay, die Daten müssen aus den Silos raus, dann ist das richtig. Und dafür bieten uns urbane Datenplattformen und so weiter auch entsprechende technische Möglichkeiten. Aber dahinter stehen ja Prozesse, nämlich wer erhebt die Daten, wer bereitet die auf, wer stellt sie zur Verfügung, wem gehören sie, wer darf sie nutzen, wie gehe ich damit um und so weiter. Dieses Thema interdisziplinär, fachbereichsübergreifend zu arbeiten, ist schon immer eins. Das wird aber gerade bei diesem Thema, gerade diesem datengestützten Plan, wird es nochmal sehr viel virulenter, dafür Lösungen zu finden und Verwaltungshandeln auf andere Logiken umzustellen. Und nicht mehr, also nicht nur die Daten müssen aus den Silos raus, sondern auch die Silos müssen aus den Köpfen raus. Und das ist dieser Change Management, der läuft parallel zu diesem technischen Wandel, zu dem informationellen Wandel. Und das sind so zwei Linien, die finde ich enorm herausfordernd. Und an dem einen oder am anderen hakt es immer wieder mal. Aber wir müssen beide im Blick behalten, das finde ich total wichtig.
Ja, okay. Gehen ja auch irgendwie nicht zeitgleich leider, ne? So. Die technische Entwicklung ist ein bisschen schneller als die in den Köpfen, glaube ich.
Ja, also unterschiedlich. Also es gibt immer auch viele, die das genauso wollen, die aber dann auch eben von den Strukturen ausgebremst werden, wo es die Möglichkeiten nicht gibt, wo die Dienstvorschriften noch so sind, wo die Verfahrensweisen so sind und so. Das System ändern, sozusagen, also das technische System, aber eben auch das System in den Köpfen.
Ja, okay. Wenn man jetzt aber auch dann nochmal über den Schulterschluss, ich meine, Stadt ist ja für alle da, also auch die Bevölkerung nachdenkt, weil wir haben jetzt gerade so ein bisschen den Fokus auf der Verwaltung gehabt und vielleicht den Experten drumherum, die sich eben mit Stadt beschäftigen. Wie denkst du denn, kommen Bürger damit? Was haben die davon? Also Bürgerinnen und Bürger, oder was ist deine Erfahrung dazu aus, also wer jetzt Jan Abt googelt vom DIFU, der würde rausfinden, dass Jan sich auch viel mit sogenannten Ankerorten beschäftigt, also Orten in der Stadt, die physisch da sind, wo man aufeinandertreffen kann im realen Leben. Und diese Verzahnung von digital und analog finde ich besonders spannend. Was hast du denn daraus gelernt? Also ist das eine Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger tatsächlich, also Menschen einfach auch eine Chance haben, Smart City zu begreifen, da einen Anknüpfungspunkt zu finden? Ist das eher so ein Hilfsmittel? Was sind so Ankerorte? Was machen die mit der Bevölkerung?
Was haben Bürgerinnen und Bürger von der Smart City? Gar nichts. Also von dem Begriff,
wow.
Smart City. So. Und das war nämlich so eine.
Das ist übrigens die Podcast-Überschrift jetzt.
Herzlichen Glückwunsch. das war ein Satz, der, ich glaube, der ist schon 3 Jahre alt, den hatte Dennis Kütschück, CDO aus Bochum, Bochum mal gebracht auf die Frage hin, wie erklären Sie denn Smart City? Wo er, und das hat mich tief beeindruckt damals schon, wo er gesagt hat, es ist mir schnurzpiep egal. Diesen Begriff muss keiner kennen. Ja, Also das ist ein Begriff, den haben wir. Der Bürger und die Bürgerin, die müssen merken, dass sich in ihrem Leben irgendwie was einfacher wird, dass es der öffentliche Raum anders nutzbar ist, dass die Stadt irgendwie mehr ihren Bedürfnissen entspricht. Die müssen diesen Begriff nicht kennen. Das ist ein Begriff, den haben wir als Verständnisbegriff, damit wir wissen, alle unterschiedlichen Disziplinen, wir arbeiten doch irgendwie an einem gleichen Element. Aber Bürgerinnen und Bürger müssen diese Smart City nicht kennen. Und dann kommen wir auch auf die Ankerorte sozusagen, ja, also die haben wir so genannt, Ankerorte des digitalen Wandels. Das sind genau diese Stadtlabore, Makerspaces, Smart City Büros, wo Leute so ein bisschen feststellen können, was ist das eigentlich? Und eines der Elemente, die wir gelernt haben, war, bitte schreibt nicht Smart City drauf. Bitte schreibt auf diese Büros, auf diese Begegnungsorte, auf diese Informationsorte nicht Smart City, weil
Wer hat das gelernt? Ihr auf der Forscherseite oder die Leute, die das anbieten?
Die das anbieten, haben das auf den harten Weg gelernt. Deswegen haben wir das von denen gelernt und deswegen haben wir das auch so ganz groß in unsere Publikation geschrieben, damit der Fehler nicht nochmal passiert, weil das so abschreckend wird. Mhm. Also nicht Smart City nennen, keine Anglizismen benutzen, sondern niedrigschwellig es so erzählen im Sinne von, was habe ich denn davon? Was kann ich, gibt es bessere Radwege, finde ich schneller meinen Termin im Amt, kann ich irgendwie den Gemeindesaal irgendwie buchen, ohne dass ich irgendwie mir erstmal 20 Kilometer fahren muss, irgendwie den Schlüssel irgendwo abholen muss, sondern geht das vielleicht auch mit einem digitalen Schließsystem und ich kann da mir Wege sparen. Also dieses ganz niedrigschwellig, was habe ich davon? Das zu erklären, das klar zu machen, das ist enorm wichtig. Deswegen haben wir uns beschäftigt mit genau diesen Orten, also physischen Orten, wo Menschen hinkommen können, die in der Fußgängerzone liegen, wo sie einfach niedrigschwellig reinkommen können und können mal fragen, können sich mal informieren, kriegen was erklärt von wie funktioniert das Handy bis über wie funktioniert der digitale Parkscheinautomat bis hin zu was bringt mir eigentlich KI? Und wie verändert das die Stadt, in der ich lebe? Wie verändert das von mir aus auch die Art und Weise, wie geplant wird, wie Beteiligung funktioniert, wie ich mich einbringen kann, wie ich meine Meinung äußern kann? Das ist enorm wichtig, dass niedrigschwellige Orte die Bürgerinnen und Bürger zu Mitgestaltern machen kann. Der Stadtentwicklung. Ich sage explizit nicht Smart City, weil dieser Smart City-Begriff wir in der Kommunikation an Bürgerinnen und Bürger am besten außen vor lassen.
Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, was du gerade sagtest, dass es so eine, auch für die Menschen, die solche Orte besuchen, dass es ja auch zufällig sein kann, weil du sagtest, sie sind in der Fußgängerzone. Also vielleicht läuft ja auch jemand vorbei und geht einfach mal rein, ohne dass er gedacht hat, ach, da ist ja so ein Ankerort und der hat heute um 15 Uhr auf, da gehe ich ja jetzt ganz aktiv mal hin. Kann ja passieren, aber vielleicht ist ja auch genau diese ungeplante Begegnung eigentlich was Schönes, dass vielleicht mal jemand da reinstolpert in so einen Ankerort und mit einem Thema in Berührung kommt, ja, wo man nicht so aktiv danach sucht.
Also das ist genau dieser Begriff der Niedrigschwelligkeit. Man darf diese Schwelle gar nicht merken. Es muss einfach spannend sein. Es muss einfach Spaß machen. Deswegen läuft auch vieles über dieses selber ausprobieren, selber machen. Gerade diese ganzen Makerspaces, da steht ja nicht drauf, irgendwie hier lernen Sie digitale Kompetenzen, sondern hier hast du die Möglichkeit, mit coolen Geräten dein Projekt umzusetzen. So, und das ist, dann findet Digitalisierung so im Nebenbereich Lerneffekt statt, aber es steht nicht so frontal im Vordergrund. Und auch ansonsten steht an vielen Sachen irgendwie, wir lösen dein Problem mit dem Handy. So, aber dabei lernst du etwas über Digitalisierung. Du lernst auch mehr über Digitalisierung und kannst damit auch mit anderen Sachen umgehen und so weiter. Also es darf nicht, Digitalisierung darf nicht im Vordergrund stehen und darf nicht die Schwelle sein, wo ich erstmal sagen muss, okay, ich interessiere mich jetzt explizit für Digitalisierung. Nee, die Leute wollen ihre Probleme gelöst haben. Und das muss das aussagen. Und so muss auch unsere Art und Weise der Kommunikation funktionieren. Wir machen etwas, damit es statt besser nutzbar ist.
Ne? Ja. Du hast jetzt gerade schon gesagt, was über Digitalisierung lernen oder vielleicht auch lernen, mit ihr umzugehen. Was vielleicht... Ja, wie formuliere ich jetzt die Frage, dass es auch nicht so hart klingt? Denkst du, damit konnten wir in den letzten Jahren auch über das Förderprogramm, konnte man da Fortschritte machen? Was sind so die Punkte, wo du denkst, da müsste man eigentlich noch mehr an dieses Thema Digitalisierung, ohne zu sagen, du lernst es Digitalisierung, heranführen? Weil ich habe das ist etwas, was, ich glaube, darüber haben wir auch schon häufiger im Podcast gesprochen, aber dieses, dass es doch eine starke Differenzierung gibt zwischen, ich nutze Digitalisierung privat und ich nutze Digitalisierung, um irgendwie mit der Stadt zum Beispiel zu kommunizieren oder die Stadt will digital was von mir, auch ohne diesen Smart City Begriff. Aber das eine ist quasi natürlicher Vorgang, das andere ist eher, finde ich, ein bisschen mit Skepsis belegt. Wie nimmst du das wahr oder denkst du, da könnte man noch aktiver quasi auch Vertrauen aufbauen?
Also um mit dem Falter-Programm anzufangen, eines der wichtigsten Elemente, die ich finde, die dieses Förderprogramm, dieses Modellprojekt, das Smart City Förderprogramm des BMWSB gebracht hat, war klar, diesen Begriff Smart City in den Mittelpunkt zu stellen, aber diesem Programm ist es meiner Wahrnehmung nach gelungen, diesen Begriff oder überhaupt dieses Verständnis, dass Digitalisierung und Stadt etwas ist, was Kommunen selbst gestalten können. Das ist für mich eines der wertvollsten Ergebnisse dieses Programms, dass ich es aus dieser Technik- und Unternehmensecke rausgenommen habe. Telekom, Siemens, SAP verkaufen den Städten irgendwas, sondern dass Städte es selbst gestalten. Städte haben ihre Probleme, ihre Herausforderungen und sagen, okay, wo hilft mir jetzt Digitalisierung? Wo hilft mir das bei der besseren Planung, bei der besseren Steuerung, bei der besseren Vorsorge? Und Städte haben das selbst in die Hand genommen und sind zu Akteuren geworden. Nicht nur zu Konsumenten, zu Käufern von fertigen Produkten, sondern, das ist ja auch noch in diesem Programm entstanden, sie haben ja selbst entwickelt, sie haben selbst ihre Herausforderungen so benannt, dass sie sagt, okay, dafür brauche ich genau die und die Lösung und ich schaue mir nicht und ich kriege nicht die Lösung und suche dann mein Problem dazu, sondern sie sind zu Gestaltern und Akteuren geworden. Das finde ich in dem Programm total wichtig. Und das ist auch das Verständnis, was sie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ausdrücken müssen. Und klar gibt es immer so Vorbehalte, ja, die offiziellen Stellen, die wollen immer was von mir, die wollen irgendwie, keine Ahnung, meine Steuern und Formulare und so weiter. Und da bin ich erstmal so ein bisschen skeptisch. So. Aber wenn sich Stadt auch so darstellt und auch innerlich so begreift, wir machen das für Bürgerinnen und Bürger. Wir sind ja nicht ein eigenes System, was für sich selbst funktioniert, sondern wir haben ja eine Aufgabe, nämlich eine Stadt zu gestalten, in der alle gerne leben. Das kann man auch ausstrahlen und da hilft digitales, serviceorientiertes, proaktives Handeln total. Und das schafft Vertrauen und das schafft auch dieses Gefühl, okay, die Stadt tut auch was, nimmt meine Bedürfnisse wahr. Ich habe auch Lust, mich da einzubringen oder Lust, das zu nutzen oder Lust mitzumachen. Es muss Lust machen.
Die Stadt ist ja, wie du gerade gesagt hast, also die Stadt als Stadtverwaltung ist ja sehr komplex und auch sehr groß und mit sehr vielen verschiedenen Positionen. Wenn du in der Stadt arbeiten würdest, wo würdest du arbeiten? Wärst du der Bürgermeister? Wärst du der Leiter vom Stadtplanungsamt? Wärst du vielleicht gerne im Bürgerservice für den Kontakt mit den BürgerInnen?
Nee, ich habe ja Stadtplanung studiert, eben aus einem Grund heraus, weil ich total... Also es sind diese beiden Begriffe dieses Wortes. Es ist Stadt und es ist Planung. Ich finde Stadt total spannend. Ich finde total reizvoll, sich mit diesem, wie gesagt, Organismus auseinanderzusetzen, der eben auch sehr vielschichtig ist und versuchen zu verstehen, wie der tickt. Und dann finde ich Planung wichtig, wobei ich im Laufe der Jahre, der Berufsjahre gelernt habe, dass Planung eben auch so ein bisschen eine Illusion ist. Irgendwie, man versucht das irgendwie... Genau, sei nur ein großes Licht und mache einen Plan. Funktioniert tut er trotzdem nicht, das hat Brecht mal gesagt. Aber trotzdem, man darf es nicht aufgeben und man darf nicht denken, man macht einmal den großen Masterplan und der ist dann fertig und der wird einfach genauso umgesetzt. Das hatten wir in den 20er Jahren mal, so der allmächtige Architekt, der das genauso macht. Sondern, dass man genau mit diesem, dass man zwar eine Idee hat, wohin es geht, eine Zielrichtung, eine Vision, Stadtentwicklungsziele festlegt, dass so soll unsere Stadt mal werden, aber dass man auf dem Weg dorthin total flexibel sein muss, weil es sich immer wieder neu ergibt und auch die neuen Chancen nutzen kann. Und da gehört jetzt eben auch Digitalisierung dazu. Das hätte vor 10 Jahren so keiner so, also ein paar Visionäre haben das irgendwie im Blick gehabt, aber jetzt die große Breite hat das nicht erwartet, auch welchen Impact das auf planerisches Handeln hat. Also im Stadtplanungsamt wäre ich, glaube ich, schon ganz gut aufgenommen.
Okay, gut.
Ich fand jetzt interessant, so was du alles beschrieben hast, was in der Stadt dann so passiert oder wie sich Prozesse da auch gestalten durch Digitalisierung. Das war für mich jetzt so ein bisschen idealistisch. Ich musste sehr viel schmunzeln, gerade für die Hörerinnen und Hörer, weil wir ja auch viel mit Kommunen zu tun haben, wo das ja nicht so einfach läuft, wo auch gar nicht die Kommune, finde ich, immer begreift, dass sie so eine Steuerungsoption da in der Hand hat, wenn sie es dann bewusst gestalten, wenn sie sehen, okay, ich kriege da ein Thema auf den Tisch, damit muss ich mich auseinandersetzen, das ist irgendwie neu, ich muss gucken, was mache ich damit, wer sind die Zuständigen, ich muss auch viel Kompetenzen aufbauen, gerade rund um Daten, was du ja auch gesagt hast, damit ich mit Daten überhaupt was tun kann. Und auch die Stadtgesellschaft oder die Bürgerinnen und Bürger auch von kleinen Kommunen, die müssen ja auch in der Kompetenz mitwachsen eigentlich, um da Schritt halten zu können. Also ich fand es irgendwie schön, dass du das so positiv beschrieben hast, aber ich sehe es eigentlich leider ein bisschen anders und ich habe vor allen Dingen in dieser Phase der Verstetigung jetzt ein bisschen Sorge, dass dann doch wieder dieser Mechanismus greift, okay, wir hatten jetzt Fördermittel, wir hatten zusätzliche Personen, ja, die sich damit beschäftigt haben, die sich Kompetenzen angeeignet haben, die vielleicht sogar geschafft haben, selber Software zu entwickeln für uns, Open Source, und das betrieben haben in der Förderlaufzeit. Jetzt müssen wir es verstetigen, jetzt haben wir weniger Leute, weniger Geld. Ja, dann lass doch nochmal das hier einkaufen, was wir auch da schon mal gesehen haben oder so. Also, weil du beschäftigst dich ja auch mit Verstetigung. Also, was denkst du, wo der Trend hingeht? Denkst du, die schaffen das wirklich, die Kommunen diese Kompetenzen zu halten, diese Ressourcen auch irgendwie sinnvoll einzusetzen? Weil ich bin da noch ein bisschen skeptisch.
Auf deinen Ausgang, ich kann beides. Also, ich kann einerseits enthusiastisch sein und sagen, welche Chancen das bietet und welche Möglichkeiten und wie man das machen sollte, aber gleichzeitig...
Ja, du bist ja auch Planer, du kannst die Vision aufmachen.
Die Visionen sind da, aber gleichzeitig kann ich auch, also ich meine, dafür arbeiten wir am DIFU mit den Kommunen eng zusammen. Steht denen an vielen Stellen das Wasser bis Unterlippe, Oberkante. Die sind froh, wenn sie ihre Pflichtaufgaben erledigen, wenn sie das machen, was nicht gleich zusammenbricht, wenn... Das Schwimmbad irgendwie gerade noch so hält irgendwie und die Kita nicht morgen saniert werden muss, weil nämlich der Haushalt so marode ist, dass es gar nicht gestemmt werden kann. Natürlich haben die ganz andere Probleme, als jetzt zu sagen, oh ja, jetzt habe ich schon mal ganz viel Luft. Jetzt
so einen digitalen Zwilling war ich schon mal.
Der ist schon bestimmt total praktisch. Ne? Natürlich sind das auch, und das sind auch Diskussionen, die wir gerade in der Verstetigung mit den Kommunen diskutieren, dass es eben auch darum geht, dieses Digitale steht in einem Konkurrenzverhältnis zu anderen Aufgaben, die auch wichtig sind. Also muss ich es schaffen, auch dieses Digitale so der Kommunalpolitik zu vermitteln, welche Wirkung das hat oder haben kann, was das einspart, was das erleichtert und so weiter. Weil es im Haushalt dann gleichberechtigt, dann ist die Frage, okay, sanieren wir das Schwimmbad oder kaufen wir uns oder bauen wir einen digitalen Zwilling? Das muss ich auseinanderhalten und natürlich ist das schwer. So.
Aber es geht doch einher mit dem Kanon, den wir schon immer haben. Planung ist ja Abwägung. Es stehen immer Belange und Interessen gegeneinander und es ist immer zu wenig Geld da, um alles geil zu machen. Also das ist ja eigentlich nur ein Aspekt mehr in der Kette der Abwägung, oder?
Ja, und bei Digitalisierung in der Stadtentwicklung habe ich eben das Thema, dass man immer sagen kann, das ginge bisher auch ohne. Wichtiger sind jetzt mal andere Sachen. Und dann sind wir bei dem Thema Visionen. Dann ist es total wichtig, jemanden zu haben, der sagt, die Zeit verändert sich. Wir müssen in die Zukunft gehen, ansonsten stehen wir, also ich meine, vielleicht geht das ja morgen noch und übermorgen noch, aber wir verpassen auch total, wir verpassen auch ganz viele Chancen. Und man sieht es ja, wie lange Zyklen das braucht. Also Vorzeigebeispiel ist ja immer Hamburg. Die über Jahre hinweg konsequent bei dem Thema Daten geblieben sind, es weiterentwickelt haben und dann jetzt nach und nach, wo immer stärker die Zahnräder ineinander greifen. Aber das braucht auch wirklich eine richtig lange Zeit. Gut, nicht jede Kommune ist Hamburg, weder von der Größe noch von dieser Möglichkeiten, die dahinter stehen. Aber es geht darum, eine Vision zu haben, dass sich Planung ändern muss, dass sich Kommunalverwaltung ändern muss, dass es nicht dabei sein kann, wir machen das so, wie wir es gestern auch schon gemacht haben, übermorgen immer noch. Und dass wir da einen Transformationsprozess brauchen. Und da braucht es Entscheidungsträger mit Visionen. Deswegen, Visionen sind wichtig. Und nichts für den Arzt.
Vielleicht ist das auch lieber der Folgentitel. Visionen sind wichtig. so ein bisschen positiver zu framen. Genau, du verwendest häufig das Wort Chancen, das finde ich gut, Jan. Das zeichnet dich als positiven Menschen aus. Was würdest du denn sagen, ist die Chance, die jetzt deiner Meinung nach am meisten vielleicht gerade noch liegen gelassen wird? Also wo denkst du dir immer wieder, warum macht dir nicht vielleicht mal das mit Digitalisierung oder das sollte viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil vielleicht der Einsatz überschaubar, aber der Effekt ein bisschen größer ist. Das ist immer individuell. Man kann es nicht auf, glaube ich, auch das Problem mit dem Thema Skalierung, dass es eben bestimmte Dinge gibt, die man immer wieder anpassen muss und die man nicht einfach ausrollen kann. Aber wenn du dir so ein bisschen überlegst, was kann Digitalisierung alles und wo du dich vielleicht schon gefragt hast, hier, warum macht ihr das nicht viel mehr? Warum wird das nicht viel mehr genutzt? Warum wird diese Chance nicht mehr ergriffen?
Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Tools, die ich einsetzen kann, ganz unterschiedliche Ansätze, die haben alle ihre, ich sag mal so global, alle ihre Berechtigung. Aber dann komme ich tatsächlich auf das Thema der Skalierung, weil das finde ich den großen Mehrwert, die große Chance, die da drin steckt, dass man eine Lösung hat, die mehrere gleichzeitig nutzen können. Also wenn ich mein Schwimmbad baue als Kommune, so, dann können von mir aus noch diejenigen, die mit dem Bus aus den Nachbargemeinden kommen, das auch mitnutzen. So, aber es ist dann erstmal auch überschaubar. Aber wenn ich es schaffe, eine Lösung zu haben, die ich allen zur Verfügung stellen kann, weil keiner nimmt dem anderen was weg davon, weil alle können diese App nutzen, alle können irgendwie auf diese Datenplattform zugreifen und die benutzen, dann ist das der große Mehrwert. Dann spare ich den Kommunen Energie, ich gebe ihnen was an die Hand und dann kommen wir genau auf dieses Thema Skalierung. Es gibt Lösungen und das ist das, wo ich immer noch wirklich Bauchschmerzen habe, warum jede Kommune ihre eigene Datenplattform aufbaut, ihren eigenen Zwilling, ihre eigenen Lösungen hier anschafft und so weiter. Warum es nicht, warum wir die Chance nicht nutzen, viel mehr Tools, Systeme auf einer übergeordneten Basis als Service für Kommunen bereitzustellen, damit nicht jede Kommune sich neu damit beschäftigen muss, welche App nehme ich, was kostet die, woher zahle ich die und so weiter. Da kommen wir auf diese Möglichkeiten, Basisdienstleistungen anzubieten, die Kommunen zugutekommen und dann kommen wir in die Verantwortung von Bund und Land.
Ja, klingt eigentlich sehr nach Deutschland-Stack in der Idee.
Ja, wenn mir mal jemand erklärt, was in diesem Deutschland-Stack eigentlich drin ist, dann von mir aus, aber es gibt einfach Lösungen, also hier Beteiligungsportal, ja. Sachsen, was auch NRW und Hessen und Sachsen-Anhalt irgendwie nutzen, das ist doch super. Also ich biete von übergeordneter Stelle etwas an, was Stadtplanung verbessert, was zu einer besseren Stadt führen kann. Was jede Kommune nutzen kann. Keine muss anfangen, irgendwie einen Dienstleister zu beauftragen, das für sich zu installieren und so weiter. Das sind Lösungen, die durch die Digitalisierung möglich sind. Ich kann von jetzt auf gleich allen eine Basisausstattung an digitalen Instrumenten liefern, die zu besseren Städten führen können. Und wenn ich das nicht will als Kommune, weil ich denke, ich habe irgendwie einen ganz, ganz anderen Bedarf, dann kann ich mir das immer auch selbst anschaffen. Aber es gibt so eine Baseline von Services, die Stadtentwicklung besser machen. Da gehören Beteiligungsplattformen dazu, da gehören irgendwie Dateninfrastrukturmöglichkeiten dazu, also Datenplattformen. Da gibt es ja auch die.
Du meinst die Basisinfrastruktur, die definiert wurde, ne?
Herzlichen Dank. Genau, das war das Wort, was ich suchte. Genau, da gibt es auch eine Auflistung, was eigentlich dargestellt werden sollte. Und das ist genau das, was richtig ist. Und das müsste sich immer jemand annehmen. Also an alle Verantwortlichen da draußen, wer sich jetzt angesprochen fühlt, das bräuchten wir mal.
Ja, aber ist schon das Konzept, gibt es schon, Leute. Ihr müsst quasi nur noch kurz uns anpingen und dann schicken wir das rüber.
Ja, ist schon verschriftlicht.
Ja, cool,
ist schon
oder?
Da. Ja, aber ich finde, das Charmante ist ja auch, wo du sagst, du findest, Bund und Land müssen es dann bereitstellen. Das zahlt ja auch darauf ein, dass dieser Stadt-Land-Divide nicht noch größer wird, weil ja eigentlich dann in diesem Bundesland alle Kommunen diese Services nutzen können. Das ist ja eigentlich auch ganz nett dabei, ne? Weil klar, Hamburg als schönes Vorreiterbeispiel mit anderen Ressourcen und Kompetenzen, die können auch sehr viele Sachen ausprobieren, haben wir gesehen, wo andere Kommunen überhaupt gar nicht die Möglichkeit haben, so ein Projekt zu starten, ne? Das wäre einfach schon 5 Schritte voraus.
Ja, wir sehen es ja in kleinen Gemeinden. Also die haben überhaupt gar nicht die Luft dazu an vielen Stellen und vielleicht noch gar nicht so die Kompetenzen, sich überhaupt inhaltlich damit zu beschäftigen und dann zu sagen, Gott, von welche App von diesen 25 Möglichkeiten nehme ich denn jetzt? Wo unterscheiden die sich denn eigentlich? Oh, ist mir zu komplex, da habe ich jetzt keine Zeit zu. Nee, aber wenn es eine gibt, dann kann ich die mal ausprobieren, dann kann ich auch als Kommune sagen, okay, die entspricht uns, damit kommen wir auch gut klar, damit sehen wir auch direkt den Mehrwert, darum geht es ja auch immer, den Mehrwert entdecken von digitalen Lösungen, der mir vorher noch nicht so klar war. Und dafür muss ich es mal ausprobieren und dafür muss es diese Basisdienstleistungen eigentlich geben.
Du hast vorhin noch gesagt, dass Smart City, also quasi so eine Otto-Normalperson, ja eigentlich gar nicht verstehen muss, ne? Also die muss einen Mehrwert im Alltag haben. Und wir hatten über die Ankerorte gesprochen, wo man so reinpurzeln kann in dieses Thema. Mal gucken, was man so mitnimmt. Wenn man jetzt aber so Richtung wirklich Teilhabe und Partizipation denkt, denkst du, diese analog-digitale Verschneidung, ist das wichtig dafür? Oder wie würdest du sagen, kriegen wir denn auch die Menschen mitgenommen trotzdem, ne? Also wenn sich jetzt eine Kommune dafür entscheidet, so wir gehen jetzt diesen Weg und wir nutzen alle Chancen, über die wir heute schon so viel gesprochen haben, muss ich ja trotzdem die Leute, die in der Kommune leben, sich da bewegen, auch irgendwie mitnehmen. Und Change Management, hast du auch schon gesagt, ist ja so ein Zyklus. Gibt auch viele Personen, die halten sich lange in Phase 1 auf, vielleicht auch Phase 2 der Verneinung, die haben einfach keine Lust. Aber was kann man denn machen, um diese Teilhabe zu stärken oder Partizipation? Ist das dann das Mittel der Wahl, um denen eine Stimme zu geben, was jetzt passieren soll in der Kommune?
Also wenn sich jeder selbst fragt, warum beteiligt er sich, ja, dann hat das ja was mit persönlicher Betroffenheit zu tun. Also es muss um irgendwas gehen, was mich interessiert, was mich betrifft, was mir wichtig ist. Und ich nehme es keinem übel, dass er sich an einem Stadtentwicklungskonzept-Diskussion nicht beteiligt, weil sie zu abstrakt ist, weil sie zu weit weg liegt von der Lebenswelt, weil die Entscheidungen, die da getroffen werden, zu lange brauchen, bis sie für mich irgendwie spürbar werden. Aber natürlich begeistere ich mich viel stärker, mich bei der Umgestaltung des Spielplatzes für meine Kinder zu engagieren, weil das mich viel direkter betrifft. Und das muss ich, das ist meine Aufgabe als Planerin und Planer, diese Nähe herzustellen zur eigenen Lebenswelt. Und das ist auch das Schöne, was wir bei der Studie zu diesen Ankerorten des digitalen Wandels, diesen ganz unterschiedlichen Orten festgestellt haben, dass sie Themen suchen, die Menschen direkt betreffen. Nämlich dann geht es tatsächlich im Sinne von, wie funktioniert Online-Banking? Ja, da kann jeder morgen was anfangen. Und über diesen Zug komme ich dann auch später mal eben zu komplexeren Themen. Aber ich muss tatsächlich damit anfangen, im Schaufenster, Iserlohn hat das gemacht, ich musste immer schmunzeln, weil sie dann einen digitalen Parkscheinautomaten dort aufgestellt haben. Im Waldstadtlabor in Iserlohn. Der stand dann da so testweise rum, weil der sollte eingeführt werden. Und Leute sind da ganz, also quasi konnten da betreut irgendwie an diesen digitalen Parkscheinautomaten lernen, wie sie ihren Parkschein lösen. So, das war so richtig, wo sie dachten, ja, okay, gerade vielen Älteren hat das so ein bisschen die Sorge genommen, irgendwie, oh, da ist ein Bildschirm drauf und so weiter und wie bediene ich das denn? Und dann stehe ich davor ganz alleine und dann ist das irgendwie doof und dann regnet es auch noch. Da hatte ich die Möglichkeit, so ein bisschen betreutes Parken zu lernen. Das ist ganz niedrigschwellig. Und so viel brauchen wir viel mehr. Und wie gesagt, es darf nicht Digitalisierung draufstehen. Da stand jetzt also quasi an diesem Parkschein nochmal, stand Parken drauf. So, ne? Leichter zu meinem Parkschein kommen. Dass das über Digitalisierung geht, das ist dann für den Bürger, sage ich mal, egal. Aber dadurch geht das halt. Und diese Wege muss ich finden. Ich muss die Leute bei ihrer Lebenswelt abholen. Was hat das mit ihrem Leben zu tun?
Ja, und Digitalisierung ist eben in Anführungszeichen nur Mittel zum Zweck und nicht der Selbstzweck dann, ne, in ganz vielen Fällen.
Und dann sind wir eben auch bei dem spannenden interdisziplinären Thema. Das ist für mich als Stadtplaner vielleicht leichter zu sagen, als für jemand, der aus der Technik kommt. Wir haben immer diese Diskussion auch, wenn es um das Thema Vermittlung von Mehrwerten geht, gerade wenn es um urbane Datenplattformen und so weiter geht. Dann gibt es so einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die total begeistert sind, welche Schnittstellen es gibt und was die alles können und wie man das mit dem verschneidet und so weiter. Wo ich dann denke, ja, das ist vielleicht für einen Techniker total spannend, aber das ist für den Bürger oder für die Haushaltsdiskussion im Gemeinderat doch wirklich überhaupt kein
überschaubar.
Thema. Sondern was kann das? Also im Sinne von, nicht, was kann das, wie viele Schnittstellen kann das bedienen und wo kann es in welchen Millisekunden welche Datenquellen abgreifen, sondern was verändert
oft
das
der erste
im Leben?
KPI, ne? Ohne dass er den Mehrwert hergibt. Ne?
Und sich da klar zu machen, wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Und deine Zielgruppe sind nicht die anderen Technik-Nerds, die sich auch über Schnittstellen so begeistern können, wie du es tust, auch wenn das noch so schön ist, sondern es ist der Bürgerin und Bürger, der einfach schneller seinen Parkplatz finden will, schneller seine Wohnung finden will, schneller von A nach B kommen möchte.
Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende.
Mhm. Schon, das ging ja schnell.
Ich hätte noch eine letzte Frage, weil du bist ja im Herzen nicht nur Planer, sondern eben auch Forscher. Und wenn du dir jetzt ein Förderprogramm, Forschungsprojekt basteln könntest, du hast heute von Chancen, Hoffnungen und Visionen gesprochen.
Das APCHE-Programm.
Meinst du, das heißt so?
Weiß nicht, vielleicht heißt es auch JAF, Jan-Abt-Förderung. Jazz?
Oh, okay.
Gerne mit einem eigenen Logo. Also,
reich mir nach.
Ja.
Kein Problem.
Okay, ja, aber was würde das machen? Was wäre Ziel des Programms?
Ui, das ist ja eine spannende Frage. Die hat mir noch überhaupt niemand gestellt.
Es gibt immer so viele erste Male im Leben, ne?
Ja, genau. Mich hat schon jemand gefragt, wie die Hauptstadt meines eigenen Landes heißen würde. Aber
du hast ein eigenes Land?
Ja, wenn ich eins hätte, sozusagen. So. Ja, genau. Wie wäre das Förderprogramm? Okay, also ich muss jetzt kurz innehalten.
Große Komplexität wird aufgebaut.
Muss diesen grenzenlosen Horizont, der sich mir gerade eröffnet, irgendwie mal für mich begreifbar machen.
Du hast jetzt schon ein eigenes Land mit einer eigenen Hauptstadt. Da wirst du ja schon nach gefragt. Erstens ist das eigene Förderprogramm. Das nächste Mal wirst du nach, keine Ahnung.
Ich wollte immer eine eigene Briefmarke haben, aber das... Man muss da Ziele haben im Leben. Also es wird ein eigenes Förderprogramm. Okay. Ich finde, ein Förderprogramm, was mich persönlich interessiert, ist immer, wenn es um das Thema soziale Innovation geht. Das hat jetzt nichts oder kann auch was mit Digitalem zu tun haben. Aber wie finden wir neue Wege des Miteinanders? So, das finde ich ein total wichtiges Thema. Das finde ich ständig ein total wichtiges Thema. Wie bringen wir Menschen zusammen, die sonst nicht zusammenkommen? Deswegen war das auch so ein bisschen so ein Element dieser Studie zu Ankerorten, der mich da gereizt hat. Da kommen nämlich auch Menschen zusammen, weil es eben nicht nur um das Digitale geht, sondern früher oder später, und das haben wir diesen Ankerorten gemerkt, geht es eben auch um das Gemeinschaftliche. Dann kommen diejenigen, die diesen Tablet-Kurs gemacht haben, die wollen gerne danach noch zusammenbleiben und machen ein Digital-Café. Das heißt dann so, aber es geht mehr um das Kaffee, weil dieser Bedarf an gemeinschaftlichen Räumen, an dem Zusammenkommen, an dem Austausch, an dem Miteinander, an dem physischen Miteinander. Und dann sind wir auch ein bisschen so in dem Spannungsfeld zum Digitalen. Das will sich immer noch gerne in echt getroffen werden. Und wie ich es schaffe, Orte zu schaffen, gerade öffentliche Orte, öffentliche Räume, zu denen Menschen gerne kommen und wo sie gerne zusammenkommen, wie kann ich die unterstützen, wie kann ich die gestalten, wie kann ich die bespielen, da hätte ich gerne mehr Lösungen zu, weil das ist ein wichtiges Thema, es war immer ein wichtiges Thema, es wird in Zukunft ein wichtiges Thema bleiben. Und da hätte ich mehr gern kluge Ideen.
Hey, wenn jetzt irgendwie aus einem Ministerium zugehört hat, also die Jan-Abförderung-Idee steht.
Genau, Applications bitte bis Ende des Jahres einreichen.
Okay, gut, dann kommen wir zu unserer letzten Frage, die Nina dir stellen darf und die quasi unsere Traditionsfrage im Kurz und Würzig Podcast ist.
Ja, weil wir heißen ja Kurz und Würzig, weil wir auf kommunalen Veranstaltungen und in physischen Begegnungsräumen oft ja auch ein Zeitbuffet mit diversen Schnittchen haben und uns interessiert immer brennend, welche Lieblingsschnittchen unsere Gästinnen denn haben.
Okay, er heißt ja kurz und würzig. Also in der Auswahlmöglichkeit entscheide ich mich für kurz, weil ich bin nämlich tatsächlich derjenige, der
nur den Kaffee trinkt.
Nee, der total auf diese süßen, kurzen, kleinen Schnittchen steht.
Kekse. Also,
ja, oder so kleine Plunder, so, ne? So zwei so Bisschen Teilchen. Plunder. Also ganz, ganz gefährlich. Oh. So, dieses, so, ach ja, komm jetzt hier, so, ne? Am Vorbeigehen nochmal einen mitnehmen oder am nächsten Vorbeigehen nochmal einen und nochmal einen und nochmal einen. Ich bin eigentlich nicht so, was ich überhaupt gar nicht, vielleicht kann ich auch sagen, was ich gar nicht mag, also überhaupt gar nicht leiden kann ich Pumpernickel. Also so Schwarzbrot,
oh,
Taler.
Da ergänzen wir uns gut. Ganz, ich esse die Pumpernickel.
Ja, dann kannst du meine gerne haben. Ich nehme dann deine süßen Teilchen irgendwie davon.
Brauche ich nicht.
Genau. Also da bin ich, das ist echt gefährlich. So, wenn die so frei rumstehen, so gerade so an so Wegstrecken,
ja,
so süße Stückchen, dann.
Da wirst du in unserer Kaffeeküche gut aufgehoben. Das ist so ein Bermuda-Dreieck für Schießigkeiten.
Ja.
Verschwinden da immer. Okay. Gut, dann vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du dabei warst bei unserem Podcast.
Mich total gefreut, hier bei euch zu sein.
Ja,
also,
voll cool.
Total schön.
Ja, super. Vielleicht hört man sich ja demnächst mal wieder zu einem anderen Thema, das uns bestimmt noch bewegen wird. Vielleicht, wenn du dann über deine erste eigene Förderung berichtest nächstes Jahr, nachdem dann diverse Zuschriften
eingegangen
sind.
Also da will ich
sind.
Aber auch so ein Alleinrecht für unseren Podcast haben. Wenn du
ihr
diese
seid,
Förderung
die
machst,
ersten,
wir sind die Jury, oder? Dachte ich. Sind wir Jurorinnen dann? Oh, er muss schon, er stockt.
Ja, da muss man nochmal drüber sprechen.
er stockt.
Aber ich sag mal so, ihr seid die Ersten, denen ich ein exklusives Interview gebe, wenn
oh,
diese Förderung
startet. Oh, wow, okay, gut, das ist auch völlig in Ordnung. Alles klar. Gut, dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Gerne, hat mich
Tschüss.
Gefreut.
Tschüss.
Ciao.